Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Vor Gericht die Vollauslastung der Stadien einklagen. Gute Idee oder eher schlechte Idee?
Wir blicken zurück auf einen Bundesligaspieltag voller Jekyll und Hyde-Momente.
Der DBS-Präsident freut sich auf ein weiteres Sahnehäubchen auf dem paralympischen Kuchen.
Und Angie Kerber ist rechtzeitig vor den US Open in Topform.
Da sind sie am heutigen Montag. Unsere Top-Themen stand jetzt um 7.07 Uhr. Die haben aus unserer Sicht das Zeug zum Tagesgespräch. Dazu gibt's natürlich Top und Flop, beziehungsweise heute eigentlich nur Top, aber das erklären wir euch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht's um den Kampf, den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.
Seid also gespannt. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst, unserem Partner SID, ein bisschen was vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und dabei, das wäre Freddy Bobic auch, wenn sich die Bundesligisten entscheiden sollten, gegen die Corona-Beschlüsse der Regierung zu klagen, um eine Vollauslastung der Stadien zu erzwingen.
Ja, das hat er bei Bild TV gesagt. Ich bin sicher, dass Bundesligisten klagen werden, dass man ganz öffnet. Es wird nicht mehr aufzuhalten sein. Wir wurden gefeiert für unser Hygienekonzept. Jetzt sind wir die Letzten und schauen ins Ausland. Harter würde sich einer Klage anschließen. Wir auch, Malte?
Also vom geschäftlichen Standpunkt kann ich das schon verstehen, dass Bobic das gerne möchte. Er braucht schließlich die Einnahmen, die eben ein volles Stadion garantieren würden. Wenn in anderen Bereichen Geimpfte und Genesene weitgehend ohne Einschränkung dann zusammenkommen dürfen, wäre es natürlich dann auch schwer zu vermitteln, warum das jetzt im Stadion nicht unbedingt der Fall sein sollte. Aber ich finde seine Wortwahl, die er da gewählt hat, irgendwie grenzwertig. Er kritisiert ja die Maßnahmen, sagt Maske, Abstand, das macht keinen Spaß. Nee, natürlich macht das keinen Spaß, aber darum geht's ja nicht, Freddy. Mit solchen Parolen bagatellisierst du die Virusgefahr. Im Grunde ist das Wasser auf Querdenkermühlen. Es geht ja um Gesundheitsschutz und ich finde, der muss immer noch gewahrt sein. Nur Geimpfte und Genesene ins Stadion zu lassen, finde ich erstmal gut, aber wirklich dicht an dicht, völlig ohne Maske, also da habe ich noch meine Schwierigkeiten mit. Es ist ja auch immer noch nicht klar, inwieweit dann auch Geimpfte und Genesene trotzdem das Virus trotz Antikörpern weitertragen können.
Also ich höre das nicht gerne, was er da sagt. Ich meine, als mahnendes Beispiel sollten wir vielleicht mal nach London schauen, wie jetzt über die englische Gesundheitsbehörde bekannt wurde. Da haben die EM-Halbfinal- und Finaltage in London rund 3.500 Corona-Infektionen gebracht. Und was ich von der EM mitgebracht habe, ist eben den Eindruck aus dem Stadion, dass eben überhaupt gar nicht auf das Hygienekonzept, auf die Vorschriften geachtet wird. Das funktioniert am Anfang mal ganz gut, aber sobald man am Sitzplatz sitzt, denkt man, okay, das ist jetzt hier sowieso Open Air, also 10 Minuten funktioniert das und danach ist, also und wenn dann auch noch ein Tor fällt, dann ist sowieso Polen offen und das Stadion insgesamt ganz voll ist, dann liegt man sich auch wieder in den Armen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles so funktioniert und dass ja die Masken und auch das Geimpftsein und was nicht, dass das alles nur einen bedingten Schutz bietet, gerade bei den Varianten, die jetzt auch aufgetaucht sind, halte ich alles für schwierig. Und guck mal, Bobic, du hast das gesagt, ja, also wenn aus finanziellen Gründen braucht das bestimmt der eine oder andere Bundesligist, aber gerade Bobic hat bei Hertha einen Mega-Investor im Rücken und ist der Letzte, der aus wirtschaftlicher Sicht das zweitgrößte Stadion des Landes voll haben muss. Das schafft er mit Hertha sowieso nicht, will aber jetzt quasi schon mal so ein bisschen Öl ins Feuer gießen und so sagen, ja, also wir sind auf jeden Fall mit dabei. Ich halte das taktisch nicht richtig für sinnvoll, was er da macht.
Ja, war ja bei Bild TV ganz gut aufgehoben. Aber was meint ihr denn dazu?
Das wollte ich sagen. Du hast völlig recht.
Schickt uns gerne mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und wir gucken jetzt mal sportlich auf den Spieltag in der Bundesliga zurück.
Stand jetzt aktuell.
Ja, was bleibt vom zweiten Bundesligaspieltag übrig? Vor allem die Erkenntnis, dass man aus dem Bundesligastart noch relativ wenig ablesen kann und ehrlicherweise auch sollte. Außer dem VfL Wolfsburg haben alle Teams schon mindestens zwei Gesichter gezeigt. Denn keine Mannschaft hat die Leistung aus der Vorwoche wirklich bestätigen können.
Nö, im Gegenteil sogar. Der VfB Stuttgart zum Beispiel nach dem Kantersieg letzte Woche sind sie selber dieser Woche böse unter die Räder gekommen, wurden im Prinzip ein Opfer des Spielers des Spieltags, ein Opfer von Leipzigs Dominik Szoboszlai.
Ein halbes Jahr hatte der verletzungsbedingt auf sein Startelf-Debüt warten müssen und trotzdem flatterten bei seiner Top-Premiere nicht mal die Nerven, sondern nur seine Schüsse. Zwei davon fanden den Weg ins Tor beim VfB Stuttgart. Der eine aus dem Spiel von der Strafraumgrenze, der andere per direktem Freistoß, der Garant für Leipzig Aufschwung.
Und das komplette Gegenteil, nämlich einen Abschwung, erlebte Gladbach. Jan Sommer, den haben wir letzte Woche hier an dieser Stelle noch in den Himmel gelobt. Letzte Woche, da war er Dr. Jekyll und diese Woche nach mehreren Patzern eher so Mr. Hyde.
Ja, wobei Michel Barker von Leverkusen hat eine strahlende und auch sehr dunkle Seite sogar in ein und demselben Spiel gezeigt. Ja, also nicht nur wie Sommer, gut und böse, sondern in einem Spiel. Erst leitete der Neuzugang vom PSG das Schützenfest gegen Gladbach ein, zeigte alles, was ihn auszeichnet. Bärenstark, strammer Schuss, schöne Pässe, Flankenspiel. Und ganz viel Wucht auch in seiner Physis.
Ja, aber mit dieser Physis, da hat er es dann auch ein bisschen übertrieben. Und zwar so sehr, dass er Gladbachs Liner mal eben den Knöchel brach. Aber bei Gladbach, da muss man jetzt auch nochmal sagen, da lief am Samstag eigentlich alles schief, was schieflaufen kann.
Ja, also frei nach Andi Brehme muss man sagen, hast du Scheiße am Schuh. Also es gibt eben solche Tage. Schwacher Start, frühes Gegentor durch einen Torwartfehler, da knickt dann einfach die Moral und da erholst du dich dann noch nicht mehr von.
Und wenn dann auch noch der Kapitän kommt, einen Elfmeter versemmelt und sich ein Leistungsträger wie Leiner eben schwer verletzt, dann läuft dann das Spiel auch mal so. Und wenn du partout gegen die Kleinen nicht gewinnen kannst, dann kannst du noch so oft darüber sprechen, dass du die Bayern ärgern willst. Dann wird das nix.
Ja, ach Gott, Borussia Dortmund, ne? Mhm. Das alte Problem mit den Kleinen seit Jahren schon, egal wie der Trainer heißt. Ja, wer Meister werden will, der darf Partien wie beim Sportclub Freiburg einfach nicht verlieren. Wenn der BVB gegen tiefstehende Gegner anrennen muss, dann fehlt wirklich jedes Mal die zündende Idee. Das zieht sich durch. Dann nützt auch Haalands Schnelligkeit überhaupt gar nichts. Da ist er auch machtlos, kann sich nicht entfalten. Und dann taucht er regelrecht ab, muss man sagen.
Aber da müssen wir uns vielleicht auch, also die gesamte Journalistenbranche, mal hinterfragen. Das 5:2 gegen Frankfurt, da haben wir natürlich auch diesen Podcast hier, in der Hoffnung, dass es mal eine spannendere Saison wird als in den Vorjahren, eigentlich alles irgendwie noch ein bisschen hochgejatzt. Und Haaland, ja, auch der ist super, der ist in vielen Situationen wirklich Weltklasse, aber er ist ja noch kein kompletter Stürmer. Du hast ja eben angesprochen, was ihm da eben auch noch fehlt. Er ist 21, gut. Da kann man das auch nicht erwarten. Wucht, Schnelligkeit, linker Fuß, das hat er alles. Aber man braucht eben auch noch Kombinationsspiel, Kopfballspiel. Das fehlt dann bei aller Weltklasse dann auch noch ein bisschen. Also der ist so schon Weltklasse, aber dann wäre er eben noch ein bisschen drüber. Es ist also noch Luft nach oben da und das trifft eben auch auf Borussia Dortmund zu.
Naja, Malte, und wir hatten darüber gesprochen. Ich habe nach dem ersten Spieltag gesagt, das ist gleich, der erste Spieltag ist rum und ich habe schon wieder die Nase voll, weil sich alles irgendwie thematisch darauf konzentriert hat, dass nach dem Pokal und nach dem ersten Spiel Dortmund gejubelt hat und war so, und das ist jetzt kommt die Wachablösung, vielleicht ja endlich in diesem Jahr. Und jetzt sind sie zurück, ja, haben gegen Bayern im Supercup verloren, haben jetzt gegen den Sportclub verloren und Ich bin mal gespannt, was daraus jetzt erweckt. Im Sinne der Hoffnung auf eine spannende Saison könnten wir ja mal Stand jetzt sagen, vielleicht kam dieser Weckruf zur rechten Zeit und hat die Profis rechtzeitig aufgerüttelt, aber darauf haben die BVB-Fans auch in der Vergangenheit zu oft und dann muss man sagen, vergeblich gehofft.
Und was man auch sagen muss, die Bayern, die gewinnen eben, auch wenn sie scheiße spielen oder wenn es der Gegner ihnen schwer macht, wie gegen Köln jetzt. Also ja, aber weil du vorhin gesagt hast, nur Wolfsburg hat das Ergebnis aus der Vorwoche bestätigt. Ja, stimmt, wenn du es positiv formulierst, aber ja. Es gibt ja auch noch Hertha. Die bleiben sich ja auch treu. Alles ist Kacke, hat Marco Richter geschimpft. Und wenn man genau guckt bei Hertha, muss man ja sagen, sogar saisonübergreifend. Also wirklich Verbesserung zur Vorsaison ist bei der alten Dame nicht so richtig zu sehen.
Ja, nee, im Gegenteil. Erstmals seit 2 Jahren beendete Hertha wieder einen Spieltag als Schlusslicht auf dem Platz. Streiten sich die Spieler um Elfmeter-Ausführungen. Ein ganz niedliches Bild, aber irgendwann wurden sie sich ja dann einig und es hat sich zum Glück auch gelohnt. Aber ähnlich harmonisch, wie sie da gesprochen haben, war dann auch das Zusammenspiel auf dem Platz in Gänze. Und nächste Woche geht's zu den Bayern.
Die haben ja früher mal gegen Hertha Schnick-Schnack-Schnuck gespielt, um einen Freistoß auszuwürfeln. Und da hat sich keiner gestritten. Das ging schiedlich-friedlich. Aber sollte sich Hertha vielleicht auch mal überlegen. Aber der angepeilte internationale Platz bei Hertha dürfte auch in dieser Saison möglicherweise wieder flöten gehen, wenn wir jetzt mal von den ersten 2 Spielen ausgehen. Übrigens flöten gehen, genau wie Mateusz Kunja. Der scheint gedanklich schon bei Atletico zu sein.
Ja, aber wir werden ihm das dann auch verdenken. Der wird ja auch schöner und dann so schönerer und erfolgreicherer Fußball gespielt, ne? Das ist
Top und Flop.
Ja, zum Top hat sich da keiner aufgespielt bei Hertha. Top des Tages ist Primoz Roglic. Der ist seinem angepeilten Titel-Hattrick bei der Vuelta gestern weiter näher gekommen. Im Einzelzeitfahren hat er seinen Vorsprung ausbauen können. Roglic führt nun mit 28 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten, vor Enric Maas.
Und weil wir heute mal komplett positiv in die neue Woche starten wollen, gibt es keinen Flop des Tages, sondern einen zweiten Top. Und das sind die deutschen U19-Handballer, denn die sind neuer Europameister. Oh. Dank eines Kantersieges im Finale gegen Kroatien, 34-20 hieß es am Ende. Das macht Hoffnung, dass der Unterbau stimmt, nachdem die A-Nationalmannschaft langsam aber sicher ins Alter und damit in die Zeit des Umbruchs kommt und auch nach endlich mal vollziehen sollte.
Stand jetzt aktuell.
Morgen geht es los, dann starten die Paralympics in Tokio.
Und wie seit 1992 ist auch in diesem Jahr Friedhelm Julius Beucher vor Ort. Er ist mittlerweile im 12. Jahr Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes DBS und er hat vor seinem Abflug mit den Kollegen vom SID ein Interview geführt.
Und darin hat er über seine Erwartungen an die Spiele, über Corona und Markus Rehm gesprochen.
Herr Beucher, welche Erwartungen haben Sie an die Paralympics in Tokio?
Bei aller Vorfreude schwingt immer eine Sorge mit, haben wir auch alles richtig gemacht im Vorfeld? Werden wir alle Regeln einhalten können? Wir achten darauf, größtmögliche Prävention im Vorfeld, aber auch vor Ort. Es sind halt besondere Spiele, die in Zeiten einer Pandemie stattfinden. Und wir wollen den Sportlern die Gelegenheit geben, dort ihre Leistungen abrufen zu können. Deshalb sind es gemischte Gefühle.
Wie beurteilen Sie denn jetzt diese Entscheidung, dass auch bei den Paralympics keine Zuschauer zugelassen sind?
Es ist die einzige Konsequenz, um eine, ich sag mal, Herdeninfektion zu vermeiden. Wir haben alle noch die unverantwortlichen Bilder von der Europameisterschaft Fußball vor Augen. Wir haben danach gesehen, was dann passiert ist. Und das ist sehenden Auges in Ansteckungssituationen sich zu bewegen. Das darf nicht sein. Und deshalb stehe ich voll hinter der Entscheidung.
Was bereitet Ihnen mit Blick auf die Spiele jetzt noch Sorgen?
Ja, die einzige Sorge ist, ob es gelingt, dass man eben Ansteckungen vermeiden kann. Wir haben eigentlich alles im Vorfeld getan, nicht nur das, was vorgeschrieben war. Wir lassen uns täglich testen. Wir kontrollieren seit 14 Tagen unsere Fieberkurven. Wir haben mehrere PCR-Tests. Das ist die Voraussetzung, um in den Flieger zu steigen. Und kurz vor dem Schalter an der Lufthansa wird es nochmal einen Schnelltest geben. Und wenn man es dann schafft, Kontaktvermeidung zu betreiben, dann dürfte eigentlich nichts passieren.
Welche Ziele hat denn die deutsche Mannschaft? Wie lautet die Medaillenvorgabe?
Wenn man im Leistungssport antritt, will man immer gewinnen. Wir hoffen, dass unsere Athletinnen und Athleten das abrufen können, was sie als Vorleistungen mitgebracht haben und wie sie sich kontinuierlich entwickelt haben. Dann brauche ich mir keine Gedanken über Medaillenspiegel und Platzierungen zu machen. Dann weiß ich, dass sie vorne, ganz vorne mitlaufen oder mit respektablen Platzierungsplätzen.
Was trauen Sie Weitsprungstar Markus Rehm nach der intensiven Debatte um seinen möglichen Zusatzstart bei den Olympischen Spielen zu?
Also ich glaube, dass trotz der Diskussion bei Markus der Kopf frei ist. Markus ist im paralympischen Weitsprung das Maß aller Dinge. Und da muss es schon wirklich krumm zugehen, wenn er nicht dahin springt, wo er seit Jahren die Weltspitze dominiert, nämlich auf den ersten Platz.
Von wem dürfen sich die deutschen Zuschauer denn eine Überraschung erhoffen?
Ich denke da an einen jungen Schwimmer, ich denke an eine junge Leichtathletin. Aber es sind neben den möglichen Überraschungen auch die Leistungsträger im Radsport, in der Leichtathletik und im Schwimmen. Unsere Athletinnen und Athleten in den Mannschaftssportarten, denen traue ich alle eine Überraschung zu.
Und welche Aufmerksamkeit erhoffen Sie sich persönlich von den Paralympics für den Behindertensport in Deutschland?
Also wir haben ja erstmal die Sorge gehabt, dass durch die Verschiebung eben auch etwas verschütt gehen kann. Aber ich muss doch sagen, dass vor, während der Olympischen Spiele und nach den Olympischen Spiele kommen wir in einer solchen Häufigkeit vor, dass medial in der Republik jetzt der Fokus auf den Start am 24. August gerichtet wird. Das ist eine schöne Entwicklung. Ich glaube, das setzt nochmal nach London und Rio eine weitere Sahnehaube auf den paralympischen Kuchen.
Das hat Friedhelm Julius Speucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, im Interview mit dem SID gesagt.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 6 Jahren lief Usain Bolt im WM-Finale von Peking das Duell gut gegen böse.
So war das Aufeinandertreffen zwischen Bolt und Justin Gatlin überschrieben worden. Der Gute, das war Bolt, der Posterboy, der Saubermann des Sports. Und der Böse war Justin Gatlin, der umstrittenste Läufer seit Ben Johnson.
Das will schon was heißen, wenn man den so nennt. Aber Gatlin hat auch alles dafür getan. Der ist ja mehrfach in seiner Karriere des Dopings überführt und gesperrt worden. Die beiden standen sich also an diesem 23. August 2015 nicht gegenüber, aber sie standen nebeneinander in den Startblöcken. Gatlin, der hatte den Zweikampf sogar mit dem legendären Boxkampf zwischen Ali und Foreman 1974 verglichen, hat er gesagt, das wird wie damals der Rumble in the Jungle.
Und wie damals Ali gewann auch diesmal der Favorit der Fans, die vor dem Rennen immer wieder Usain Bolt, Usain Bolt gerufen hatten. Der sagte dann, ich war relaxed, hab mir keinen Stress gemacht und nach Hause gebracht. Also da war er ganz cool hinterher. Er war zwar, also trotz mäßiger Vorläufe, dann doch in diesem entscheidenden Moment wieder einmal voll da.
Und er rannte in 9,79 Sekunden zu Gold, schlug Gatlin um 1/100 Sekunde. Der hatte auf der Zielgeraden, auf den letzten Metern dann ein bisschen verkrampft, war dann nur 2. Sieger. Und es war Bolts letzte WM-Goldmedaille in seiner Karriere. 2 Jahre später ist er zwar nochmal angetreten, aber da hat er gegen Gatlin dann verloren. Der hatte Gold in London geholt und für Bolt blieb dann nur die Bronzemedaille. Und dann hat er seine Karriere auch beendet.
Stand jetzt aktuell.
Oh, läuft doch wieder bei Angie Kerber, oder? Eine Woche vor den US Open hat sie erneut ihre aktuelle Topform unter Beweis gestellt.
Gut, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Sie ist ins Halbfinale von Cincinnati gekommen, hat dagegen Ashley Barty verloren, sogar glatt in 2 Sätzen, aber die ist ja nun auch mal Weltranglistenerste. Und die Art und Weise, wie Kerber gegen sie gespielt hat und wie sie auch vorher schon gespielt hat, das hat schon unterstrichen, wie stark sie unterwegs ist aktuell, wie ja der Aufwärtstrend dann wirklich in die richtige Richtung zeigt.
Ja, nur zwei Niederlagen kassierte sie in den letzten 16 Spielen. Sie hatte das Turnier in Bad Homburg gewonnen, stand im Halbfinale von Wimbledon, musste dann verletzt auf Olympia verzichten und erreichte in Cincinnati wieder das Halbfinale. Und dadurch steht sie in der Weltrangliste jetzt wieder auf Platz 18.
Und das ist so gut wie zuletzt vor anderthalb Jahren. Und man muss auch sagen, endlich wirkt sie in ihren Leistungen wieder stabil. Und ihre Gegnerin Barty, gegen die hatte sie ja in Wimbledon auch schon im Halbfinale verloren, die hat das auch hinterher festgestellt, was bei Kerber anders ist so als in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren. Selbstbewusstsein, Aggressivität, das hatte sie jetzt dann bei Kerber wieder entdeckt in der ganzen Woche von Cincinnati und eben auch in diesem Auftritt dann am Wochenende im Halbfinale. Und das hatte man generell ja bei Kerber wirklich lange, lange so nicht gesehen. Und vor allen Dingen auch, wie sie sich gegen die Niederlage gestemmt hat, trotz großen Rückstandes.
Naja, also trotz 2-6 und 0-2 Rückstand hat sie noch einmal alles versucht, sogar zwei Breaks noch rausholen können. Dass sie am Ende dann doch unterlegen war, nahm Kerber selbst relativ locker. Sie glaubt, dass bei ihr, dass es endlich wieder mal Klick gemacht hat.
Ja, so sieht's zumindest jetzt seit einigen Wochen wieder aus. Du hattest ihre Erfolge ja eben auch schon aufgezählt. Und klar, sowas gibt natürlich jetzt auch Rückenwind für die US Open. Die hat sie ja auch schon mal gewonnen. Also von daher, sie weiß, wie man bei dem Turnier dann auch sich durchsetzen kann. Und wenn die Form stimmt, warum soll sie da nicht weit kommen? Gut drauf ja auch Alexander Zverev. Und mehr zu ihm und zum Tennis allgemein und generell zur Vorbereitung auf die US Open und dann natürlich auch während der US Open kriegt ihr bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit unseren Kollegen Andreas Thies und Philipp Joubert. Am besten gleich abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ein Blick in den Tageskalender des SID verrät uns, Milan startet heute Abend bei Sampdoria in die Serie A. In Cleveland, Chicago und Winston-Salem wird noch ein bisschen Tennis gespielt, bevor dann die US Open in der nächsten Woche beginnen und Vuelta wird auch gefahren.
Außerdem geht die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada weiter, heute mit der deutschen Mannschaft. Die hatte gegen Ungarn mit einem 3-0-Sieg einen perfekten Start. Heute geht es in Spiel 2 gegen Dänemark.
Gegen die hatten die DEB-Damen im letzten Testspiel vor der WM ja noch im Penaltyschießen gewinnen können, 4-3. Und die Dänen, die hatten Spiel 1 mit 1-6 gegen Tschechien verloren. Also ich würde mal sagen, Deutschland ist Favorit.
Ja, und ein Sieg wäre schon wichtig, denn drei aus der Fünfergruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale.
Ja, und da drücken wir natürlich die Daumen und sagen dann erstmal bis morgen. Ne? Wenn ihr mögt, hört gerne auch mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland rein. Alle 15 Minuten gibt's da frische News, also auch bestimmt viele der Themen, die wir gerade angerissen haben, werden dann heute bei den Kollegen aufgelöst. Und wenn dann was passiert, sind wir natürlich morgen mit der ausführlichen Analyse wieder für euch da. Übrigens, Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann natürlich morgen früh wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder klickt einfach meinsportpodcast.de.
4 Uhr noch nicht, ne?
Nee, vier beide. Vier ja. Beide sind um 7.07 Uhr wieder da. Wir und unser Ego.
Reicht das? Bei unserem Ego?
Ja. Wir sollten nicht zu tief in die Materie eintauchen. Das stimmt auch. Das könnte gegen uns verwendet werden.
Wir haben natürlich ein großes Ego, weil wir ungefähr 250 Sportpodcasts im Rücken haben auf meinen Sportpodcasts. Da kann man schon mal sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Wir können nämlich dann selbstbewusst verkünden, Sport für die Ohren rund um die Uhr und das reicht noch nicht mal, rund ums Jahr. Klickt euch einfach mal durch, hört alles durch, was da ist. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, jetzt mache ich meinem Ego erstmal einen Kaffee.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.